Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Jetzt stellen Sie sich mal eine Kirchengemeinde vor, in der die Heilige Messe nur noch als gewohntes, jedoch leeres Ritual begangen wird. Da glaubt der Kirchenchor nicht das, was er singt. Da betet die Gemeinde gebetsmühlenartig mit, ohne echtes Anliegen. Der Pfarrgemeinderat beschränkt sich aufs Basar organisieren. Der Priester predigt Wortshülsen von der Kanzel. Die Kirche wird leerer und leerer. Da ist der Gottesdienst keine Feier mehr, sondern er wird nur noch abgesessen. Man macht's halt. Nehmen wir einmal an, solche Kirchengemeinden würde es wirklich geben. Und nehmen wir einmal an, es gäbe Gemeindemitglieder, die bildhaft zum Kaktus geworden sind, weil sie sonst in dieser geistlichen Wüste nicht überleben könnten. Sie sind also wahre Überlebenskünstler in ihrer Kirchengemeinde geworden. Natürlich ist es in ihrer Kirchengemeinde nicht so. Aber nehmen wir nun mal an, solche Gemeinden als Wüsten und solche Gemeindemitglieder als Kakteen würde es irgendwo geben. Wie könnten aus diesen zum durstigen Kaktus erstarrten Menschen blühende Gärten sozusagen sprichwörtlich werden? Was könnte ein Kaktus tun, um an mehr Wasser zu gelangen? Unser Thema heute in der Lebenshilfe, wie ein Kaktus in der Wüste, wenn Gemeinde zum Überlebenstraining wird. Jetzt ist uns nicht Rüdiger Neberg, der Überlebenskünstler aus dem Dschungel, zugeschaltet, sondern Herr Michael Papenkort aus Mannheim vom Institut für Weltevangelisierung, ICPE-Mission. Herr Papenkort, ich grüße Sie.
Grüß Gott, Herr Müller.
Herr Papenkort, steigen wir einfach gleich ein. Sie sind kein Gärtner, sondern Sie sind Schreiner. Was hat Sie also zu diesen Kaktuspflanzen gebracht, Herr Papenkort?
Das war, also wo es mir das erste Mal deutlich aufgegangen ist, das war in einer Situation, da wurde ich eingeladen, so Einkehrtage zu gestalten, die montags mittags beginnen und freitags mittags aufhören. Es mussten 6 Stunden pro Tag im Vortragssaal stattfinden, weil es sonst den Zuschuss, ich glaube, von der Diözese nicht gab. Das, was mich doch etwas zurückhaltend gemacht hat, war, dass das Durchschnittsalter der Teilnehmerinnen, das waren alles Damen, jenseits von 70 lag. Also die waren sehr hoch betagt. Und dann stellte ich mir halt die Damen so vor und dann fiel mir nicht so wirklich ein, was ich mit den lieben Frauen 6 Stunden am Tag im Vortragssaal veranstalten sollte. Ich habe mich dann vorbereitet und habe ein Programm aufgestellt, wo es einfach um die grundlegenden ersten Schritte im Glauben geht. Gott liebt dich, er ist ein Erlöser für dich und so weiter und so fort. Hab dann der Veranstalterin auch gesagt, schreiben Sie den Leuten bitte, sie sollen ihre Heilige Schrift mitbringen, um was zu schreiben. Hat sie gesagt, wenn ich denen das schreibe, dann kommen die nicht.
Was, wieso denn?
Ja, weil Heilige Schrift, das ist dann doch ein bisschen fremd. Ich habe dann der Veranstalterin gesagt, wenn sie das nicht schreiben, komme ich nicht, dann können sie sich das aussuchen. Dann hat sie das geschrieben. Natürlich hat keiner die Heilige Schrift mitgebracht, aber die Versammlung war in einem Kloster und da ist natürlich auf jedem Zimmer eine Heilige Schrift. Dann hatte ich jetzt diese 6 Stunden am Tag vor mir und von Anfang an bis zum Schluss, also vom Montag bis Freitags in einer Tour durch, haben diese lieben Damen da gesessen wie eine Eins. Die haben aufmerksam zugehört, die haben zwischendurch immer wieder gefragt, als ob sie das, was ich ihnen da gesagt habe, das allererste Mal in ihrem Leben gehört haben. Sie haben, viele von denen, das allererste Mal die Heilige Schrift in ihrem Leben selber geöffnet. Das, was mich dann sehr bewegt hat, ist zum einen natürlich schön, die Tage waren sehr gesegnet, die Menschen haben sich gefreut, der Herr konnte ihnen begegnen, wunderbar. Aber auf der anderen Seite hat mein Herz eine tiefe Traurigkeit erfüllt. Tränen, würde ich sagen, in meinem Herzen sind geflossen, weil das liebe Frauen waren, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, die jeden Sonntag seit so vielen Jahrzehnten in meine Kirche gehen, also in die katholische Kirche gehen, und mit 70 Jahren die ersten Schritte des Glaubens noch nie gesagt bekommen haben, die mit 70 Jahren da sitzen und die grundlegenden Wahrheiten meines, unseres Glaubens das erste Mal so hören, dass es bei ihnen ankommt.
Herr Papenkort, was
kann nicht sein.
Was haben denn die Damen geglaubt?
Die Damen haben halt geglaubt, was sie konnten. Sie haben noch im Kopf gehabt, ne, was sie vor, weiß ich, 60 Jahren im Erstkommunionunterricht gehört haben. Sie sind immer gefolgt und gegangen, haben immer gemacht, was man in der Kirche macht. Und sie haben es doch nie verstanden. Sie konnten das Glaubensbekenntnis auswendig, aber den Inhalt konnten sie niemandem erklären, weil niemand ihnen diesen Inhalt je so erklärt hat. Schauen Sie, dasselbe passiert, wenn ich in Kursen unterwegs bin, wenn wir Seminare geben. Da sitzen dann immer wieder Teilnehmer drin, auch die 60 und älter sind manchmal. Und dann rufen die, einmal sogar quer durch den Saal, da ruft eine Frau, warum hat mir das niemand vorher gesagt? Schauen Sie, das was dann halt passiert, wenn solche Leute in so Kurse kommen, an solche Punkte kommen, dann geht ihr Herz auf, ich sage da manchmal so wie eine Rose, wo eine geschlossene Blüte hat und man dann so im Zeitraffer sieht, wie sich diese Blüte öffnet, weil sie dann etwas finden, etwas hören, wonach sie sich im Grunde die ganze Zeit ausgestreckt haben. Das haben sie die ganze Zeit gesucht, ohne das eigentlich zu wissen. Aber sie sind ihm in der Pfarrgemeinde, in der sie leben, nie begegnet. Ich war am Samstag in einer Rorate-Messe, also Vormesse für den Sonntag. Erster Advent, alles sehr beschaulich. Die Kirche nur mit Kerzen, das sah richtig schön aus. Dann haben wir wunderbare Lesungstexte, Evangelium. Und dann tritt der Pfarrer ans Ambo und hält eine 10-minütige Predigt und sagt im Grunde nichts anderes, als haben Sie doch bitte einen besinnlichen Advent. Und da sitze ich dann, das war nicht die einzige Predigt, solche Predigten gibt es leider viel zu viele. Weil da sitzt eine Gemeinde, und sie bekommt nichts mit. Diesen Wunsch, haben Sie einen besinnlichen Advent, hätte auch der Messdiener vorne am Kirchentor den Leuten beim Einzug sagen können. Das, schauen Sie, das kann nicht sein, weil die Gemeinde da sitzt. Natürlich, schauen Sie, da sitzen ganz viele, die wollen gar nichts hören. Da sitzen viele, die wollen einfach nur wieder so rausgehen, wie sie reingekommen sind. Aber in jeder Gemeinde gibt es eine Handvoll, eine größere oder eine kleinere Hand, gibt es eine Handvoll von offenen und suchenden Herzen, die warten und suchen, die warten und hungern, die warten und Durst haben. Schauen Sie, das Gemeindemitglied, also das normale Gemeindemitglied, es lebt von der Predigt am Sonntag. Das Gemeindemitglied, es geht nicht in Exerzitienhäuser und auf Kurse und Seminare. Das sind nur ganz wenige, die das machen. Das Gemeindemitglied lebt von der Predigt am Sonntag. Und es wächst dann sein ganzes Leben lang oft nicht über das Level der Erstkommunionkatechese hinaus. Und das ist dann das, was ich halt beschreibe, mit dieser Wüste, wo tatsächlich vielerorts die Gemeinde eben wirklich so eine Wüste ist. Eine Wüste, in der die Gläubigen, die Suchenden, die hungrigen Gläubigen so eine Art geistlicher Dauerdiät leben und immer irgendwie hoffen, dass die Diät aber nächste Woche vorbei ist. Diese lieben Gläubigen, die sie suchen, die helfen oft gerne in der Gemeinde, bei dem, was die Gemeinde so macht. Sie engagieren sich. Nicht im Pfarrgemeinderat, wie Sie gerade gesagt haben, Herr Müller, der schon lange nicht mehr wirklich betet, oder sie gehen halt in den Kirchenchor und singen Lieder, die meisten schon lange nicht mehr meinen oder glauben. Wenn man dann aber mit dem Pfarrer über seine Gemeinde spricht, dann machen ihm wohl die Jugendlichen Sorgen und er überlegt, wie er das wohl irgendwie hinbringen könnte, dass er die Jugendlichen wieder in die Kirche kommen. Aber abgesehen von dem Problem mit den Jugendlichen ist die Gemeinde eigentlich in Ordnung. Und in den Bänken sitzen die Kakteen wie in der Wüste. Da sitzen eben diese Hungrigen, diese Durstigen, die suchen und sie bekommen jahrzehntelang nichts. Da sitzen dann die 50, 60, 70-Jährigen, die heute nicht mehr von Eucharistie verstehen, als ihm im Erstkommunionunterricht erzählt wurde, und gehen dann wieder nach Hause, genauso wie sie gekommen sind. Ganz zu schweigen von Gebet und wachsenden Gebet, der Schrift, Nachfolge, Jüngerschaft oder gar Evangelisation. Und schauen Sie, wenn man dann lange genug in dieser Situation gelebt hat oder überlebt hat, dann meint man am Ende tatsächlich, das muss wohl so sein. Da meint man, das ist wohl das, wie das eigentlich ist. Warum suche ich eigentlich mehr? Das muss wohl so sein. Und schauen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sind nicht zum Kaktus berufen. Sie sind auch nicht zu einer Kaktusgemeinschaft berufen, wo eben verschiedene Kakteen nebeneinander sitzen. Das ist uns manchmal einfach ein bisschen abhanden gekommen und wir überleben so von Wassertropfen zu Wassertropfen, von Sonntag zu Sonntag. Aber wenn Sie dann einmal zum Beispiel in den berühmten Psalm 23 schauen, nicht, da hören wir dann, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen, nicht in der Wüste. Und er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen. Er leitet mich auf rechten Faden, treu seinem Namen. Und ein bisschen später heißt es dann, du salbst mein Haupt mit Öl. Du füllst mir reichlich den Becher. Das hat mit Kaktus und Wüste so rein gar nichts zu tun. Niemand ist dazu berufen, ein treuer alter Kaktus zu werden. Wir sind nicht dazu berufen, mit möglichst wenigem zu überleben. Die Gemeinde ist nicht als ein Ort für geistliches Überlebenstraining gedacht. Schauen Sie, wir sind zu einem geistlichen Leben berufen, das überfließt. Und dieses Überfließen ist ganz wichtig. Denn schauen Sie, das Überfließen, das ist das, was dann Evangelisation wird. Dieses Überfließen, das ist das, was Glaubensweitergabe wird. Nicht, weil ich muss, nicht, weil wir jetzt etwas organisiert haben, sondern weil der Herr mir den Becher so reichlich füllt, dass es in mir sprudelt und überfließt und ich es weitergebe. Wir sind also nicht berufen, ein Kaktus zu sein, sondern ein Baum. Nun können Sie fragen, warum denn ein Baum? Schauen wir an so ein, zwei Stellen in der Heiligen Schrift. In dem Psalm 1, also in dem ersten von den 150 Psalmen, steht dann wohl dem Mann, natürlich auch der Frau, wohl dem Mann, der nicht dem Rat der Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Freude hat an der Weisung des Herrn, über seine Weisung nachsinnt bei Tag und bei Nacht. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, wird ihm gut gelingen. Er ist wie ein Baum, eben nicht wie ein Kaktus, der einen Tropfen Wasser hier und da einsammelt. Nein, er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Ähnliches Bild finden wir beim Propheten Jeremia, Kapitel 17. Da ist es gesegnet der Mann und natürlich die Frau, also gesegnet der Mann, der auf den Herrn sich verlässt, dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün. Auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge. Unablässig bringt er seine Früchte. Ein Baum, obwohl ein Zeichen von Lebenskraft, ein Zeichen für Frucht tragen, für Überfluss. Im Johannesevangelium, das kennen Sie alle, in Kapitel 15 sagt Jesus an einer Stelle: Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf. Liebt einander. Auf dieses Liebt einander kommen wir ein bisschen später nochmal zurück. Das, was mir an diesem Punkt, in diesem Vers aus dem Johannesevangelium wichtig ist: Der Herr hat uns erwählt. Der Herr hat sie erwählt. Nicht dazu zu überleben. Er hat sie nicht nur dazu erwählt, nicht aufzugeben, sondern er hat sie dazu erwählt, Frucht zu bringen. Frucht zu bringen. Dann kann man sich ja fragen, was denn so eine Frucht von so einem Baum ist. Zum Beispiel von mir aus einem Apfelbaum. Und dann sagen natürlich alle sofort, die Frucht von einem Apfelbaum, das ist doch ein Apfel. Ja, stimmt natürlich auch, nur weiß der Apfelbaum ja nicht, dass wir ihm seine Früchte klauen. Denn der Apfelbaum lässt die Äpfel wachsen, damit sie in den Boden fallen, der Same aufgeht und ein neuer Apfelbaum wächst. Deswegen könnte man fast eigentlich sagen, die wirkliche Frucht eines Apfelbaums ist eigentlich ein neuer Apfelbaum. Und wenn der Herr uns einlädt, Frucht zu bringen, dann sind das nicht einfach nur gute Werke und vieles Gute, das wir tun, sondern dass wir neue Jünger hervorbringen, dass wir neue Nachfolger hervorbringen, dass wir andere mit hineinnehmen in unsere Nachfolge des Herrn. Und zu dieser Frucht kann ich als Kaktus in der Wüste kaum kommen. Zu dieser Frucht brauche ich diesen Überfluss und dieses Wasser, dieses Baumsein, das wir gerade angeschaut haben in so ein paar Versen in der Heiligen Schrift. Wenn ich mich aber doch jetzt als Kaktus in der Gemeinde fühle, wenn das wirklich meine Situation beschreibt, auch wenn ich es keinem sage, was kann ich denn tun? Gibt es da etwas, was ich tun kann? Oder sitze ich einfach ganz hilflos da in der Situation und komme nicht raus? Das Erste, vielleicht das Wichtigste, ist, dass Sie sehen, dass Sie erkennen, ich bin nicht zu alt. Bei mir ist nicht alles schon zu Ende. Und wenn Sie 80 Jahre sind, Sie sind nicht zu alt. Sie sind nicht zu dumm. Sie sind nicht unfähig. Sie sind nicht unwichtig. Ich bin nicht zu alt. Ich bin nicht zu dumm. Ich kann mich aufmachen. Ich kann mich bewegen. Aber schauen Sie, ich mache mich auf. Niemand anders macht mich auf. Niemand anders bewegt sich für mich. Dieses Aufmachen, das ist etwas, das ich tun muss. Es kann niemand anders für mich tun. Andere Leute können mir viel Gutes tun. Tun sie auch. Wunderbar. Aber mich aufmachen kann ich nur selber. Das, was mich aber in meinem Sessel hält, ist eine ganz große, satte Trägheit, die sich bei vielen von uns über die Jahre breit gemacht hat. Und Sie wissen das vielleicht, Trägheit ist eine Todsünde. Das heißt jetzt nicht, dass es deswegen eine ganz große Strafe gibt. Dafür bin ich nicht zuständig. Aber was es auf jeden Fall heißt, dass ich an dieser Trägheit sterbe. An dieser Trägheit geht mein geistliches Leben zugrunde. Weil ich einfach sitzen bleibe, sage, hier gibt's nichts zu essen, hier gibt's nichts zu trinken, also muss ich wohl verdursten und verhungern, so sei es denn. Nein, ich mache mich auf. So wie die Emmaus-Jünger. Und wenn ich mich aufmache, begegnet mir der Herr so wie den beiden Emmaus-Jüngern. Ganz nebenbei an einer Stelle fragt der Herr eben diese beiden Emmaus-Jünger, warum denn ihr Herz so träge sei.
Herr Papenkopf,
ich denke, Advent ist eine gute Gelegenheit, eine gute Zeit, sich vielleicht einmal dieser Trägheit bewusst zu werden.
Herr Papenkort, ist dieses Aufmachen, kann man jetzt nicht auch sagen, gut, dann mache ich mich halt in eine andere Gemeinde auf. Dann lasse ich halt meine Kaktusgemeinde hinter mir und gehe in eine andere Gemeinde, wo ein feuriger Priester ist, wo toller Lobpreis ist, wo ganz viel Jugend ist. Dann gehe ich halt. Ist aber nicht dieses Aufmachen ist gemeint. Oder wäre das eine Alternative?
Nun, natürlich kann man sich auch aufmachen in eine andere Gemeinde. Nur, wenn das Problem nur die anderen sind, und wenn das Problem nur außerhalb von mir liegt, dann ist das Problem gelöst, wenn ich in eine andere Gemeinde gehe. Aber wenn Teil des Problems in mir liegt, dann nehme ich das Problem mit, egal wo ich hingehe. Also würde ich zunächst einmal in der Gemeinde bleiben, wo ich bin. Auf der anderen Seite haben wir in unserer Kirche aber auch die Möglichkeit, in eine andere Gemeinde zu gehen. Aber Gemeinde, da kommen wir gleich noch drauf, meint hier auch nicht einfach nur Gottesdienst. Gemeinde ist viel mehr. Und das ist ein großer Segen, wenn ich sie am Ort habe. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Wenn ich mich jetzt also aufmache, was brauche ich denn dazu? Wenn ich jetzt wirklich mich bewegen möchte, was sind denn Voraussetzungen dazu, dass etwas geschehen kann? Das Erste, das finden wir im Buch der Offenbarung in Kapitel 3 in einem Vers, den Sie alle gut kennen. Ich stehe vor der Tür, sagt der Herr, und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Die Tür, vor der der Herr steht, ein wunderbares Bild für Weihnachten, für Advent, die Herbergsuche. Ich stehe vor der Tür, diese Tür, das ist meine Tür. Der Herr klopft an meine Tür und er klopft an, weil er nicht einfach hineinbricht. Er stößt hier nicht einfach auf. Er sagt, wer meine Stimme hört, die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Also die erste Voraussetzung ist ein offenes Herz, dass ich die Tür öffne. Und vielleicht nehmen wir uns im Advent einfach mal wirklich eine Zeit. Herr, ich möchte dir die Tür meines Herzens ganz neu öffnen. Kannst du hineinkommen. Eine zweite wichtige Voraussetzung ist Hunger. Hunger, wie zum Beispiel, wo Jesus sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Wir brauchen Hunger. Das ist zwar fast eine banale Voraussetzung, aber immens wichtig. Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Gast eingeladen. Sie haben das Beste. zu essen vorbereitet, dass sie können. Und jetzt sitzt der Gast da und er hat leider keinen Hunger. Er wird einfach nicht zugreifen. Vielleicht ein ganz kleines bisschen, weil man das so macht, wenn man zu Besuch ist, aber er wird nicht herzhaft zulangen, wie Sie sich das eigentlich wünschen, weil Sie so viel Mühe gemacht haben mit dem Essen vorbereiten. Dieser Hunger, der ist bei manchen von uns ein bisschen verschütt gegangen. Und wir nehmen diesen Hunger kaum noch wahr. Deswegen können wir das auch oft so gut fertig kriegen, ohne Heilige Schrift auch gerne mal das ganze Jahr zu verbringen. Wir haben gar keinen Hunger danach, jedenfalls nehmen wir ihn nicht wahr. Dieser Hunger ist manchmal so etwas wie eine stille Nachtigall auf dem Grund meiner Seele. Aber in der Geschäftigkeit meines Alltags liegen über dieser Nachtigall Krokodile, Elefanten, Nashörner und ganz obendrauf Affen. Und ich höre immer das Geräusch von den Affen, den Elefanten und was auch immer und nehme diese Nachtigall schon lange nicht mehr wahr. Advent ist eine gute Gelegenheit, einmal still zu werden und diese Nachtigall wieder zu entdecken. Diesen Hunger, der tatsächlich da ist, aber den ich durch jahrelanges Ignorieren einfach verdrängt habe. Genauso wie der Hunger ist tatsächlich Durst eine wichtige Voraussetzung. Nicht? Da lesen wir im Johannesevangelium in Kapitel 7, am letzten Tag des Festes, den großen Tag, stellt sich Jesus hin und ruft: Wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Aus seinem Innern Ströme von lebendigem Wasser fließen. Sehen Sie, wie anders das ist als ein Kaktus in der Wüste? Sehen Sie, wie anders das ist wie ein Überleben? Und sehen Sie auch, wie Jesus hier auch von dem Überfließen spricht, das ich vorher erwähnt habe. Das, was dann in uns langsam vielleicht sichtbar wird, ganz nebenbei, diesen Durst, der ist auch so wie die Nachtigall, genauso wie der Hunger. Gut, wenn ich ihn wieder entdecke, wenn er so verschütt gegangen ist. Wenn das anfängt, wieder sichtbar zu werden in meinem Leben, wenn Hunger und Durst sich einstellen, wenn ich mein Herz gerne öffnen möchte, dann entwickelt sich in mir so etwas wie eine aktive Sehnsucht. Eben nicht eine Sehnsucht, eine passive Sehnsucht, die sagt, ach ja, Leute, mir fehlt da was. Ach ja, ich vermisse dies und das und jenes. Nein, es ist eine aktive Sehnsucht, wie wir sie in einem Psalm hören, lesen, beten, den sie alle gut kennen. Da heißt es, Gott, du mein Gott, dich suche ich. Meine Seele dürstet nach dir schmachtet mein Leib wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum und so weiter und so fort. Da macht der Psalmist sich auf. Er sitzt nicht einfach da und wartet, so wie jemand auf dem Bus wartet. Vielleicht kommt er, vielleicht hat er mich vergessen. Nein, der Psalmist und wir selber dann, wir spüren eine aktive Sehnsucht, eine Sehnsucht, die sich aufmacht. Und Augustinus, der schreibt sowas Ähnliches in diesem berühmten Wort, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Und diese Unruhe, sie will wieder durchbrechen in meinem Herzen. Sie ist da und sie ist zu Recht da, denn wir sind nicht dazu berufen, ein Kaktus zu sein. Und dann, es gab mal in den 70ern, glaube ich, so eine Werbung, da hieß es, drei Dinge braucht der Mann, Feuer, Pfeife, Stanwell. Diese drei Dinge, natürlich nicht Feuer, Pfeife, Stanwell, aber andere drei Dinge, denke ich, sie helfen uns sehr bei diesem aktiven Suchen, bei dem uns aufmachen und losgehen. Diese drei Dinge sind Gebet, Heilige Schrift und Gemeinschaft. Bevor wir das ein bisschen mehr anschauen, möchte ich natürlich erwähnen, dass uns bei unserer Suche natürlich auch Radio Horeb hilft. Radio Horeb ist natürlich eine große Hilfe für ganz viele Menschen. Aber Radio Horeb kann das eigene Gebet nicht ersetzen. Radio Horeb kann das eigene persönliche Begegnen mit der Heiligen Schrift nicht ersetzen. Will es auch gar nicht. Und natürlich ist Radio Horeb auch kein Gemeindeersatz. Denn in Radio Horeb ist die Radio Horeb-Familie eine virtuelle Familie. Das sind nicht Personen, die mir gegenüber sitzen. Das sind nicht Personen, mit denen ich konkret umgehen muss, kann, will. Radio Horeb ist eine große Hilfe. Aber ich kann Radio Horeb hören und hören und hören, ohne dass ich mich je für eine Veränderung in mir selber öffne. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich bin sehr gerne bei Radio Horeb und es ist ein unglaublicher Segen für so viele Menschen. Aber es kann nicht ersetzen, was Gemeinde und Gemeinschaft für mich sein will, muss, soll. Das Erste, hatte ich gerade gesagt, was uns hier hilft, Gebet. Wir beten in der Kirche, wunderbar, ganz wichtig. Aber Papst Benedikt in seinem Buch Jesus von Nazareth schreibt sehr klar, dass wir auf der einen Seite natürlich gemeinsam beten, wie in der Kirche zum Beispiel, auf der anderen Seite ich aber auch in meinem stillen Kämmerlein dieses persönliche, intime Gebet mit meinem Schöpfer und Erlöser bete. Nicht verrichte, sondern bete. Ich mich mit ihm treffe. Ich mein Herz ihm öffne. Er mir begegnet. Und vielleicht möchten Sie das Gebet damit beginnen, dass Sie ihm sagen, wie es Ihrem Herzen in Ihrer Gemeinde geht. Und das können Sie ihm ruhig sehr deutlich sagen. Er kann damit gut umgehen. Schauen Sie, er ist nicht daran interessiert, wie Ihr Herz sein sollte oder wie Ihr Herz hätte sein können. Nein, ihm geht es einzig darum, wie Ihr Herz wirklich ist, wie es sich wirklich fühlt. Vielleicht können Sie dann einfach sagen, Mensch, Hunger und Durst, lange weg, kannst du das wieder hervorbringen? Vielleicht können Sie ihm sagen, Mensch, diese Unruhe ist da, ich sehne mich und weiß gar nicht wie. Reden Sie mit ihm darüber. Dieses Gebet kann niemand für Sie beten. Und dieses Gebet, da gibt es kein Gebet, das Ihr Herz so ausdrücken kann wie Ihre eigenen Worte. Und der Herr, glauben Sie mir, er versteht Ihre eigenen Worte und er hört Ihnen unendlich aufmerksam zu. Wenn Sie sich ihm zuwenden, haben Sie seine ungeteilte Aufmerksamkeit, weil Sie ihm unendlich wichtig sind. Sie sind nicht unwichtig, sie sind nicht gering, nicht zu klein, nicht zu alt. Das ist ganz wichtig, weil sonst denke ich immer, Mensch, wenn ich zum Herrn komme, bin ich einer von so vielen Millionen. Für mich hat er wahrscheinlich gar keine Zeit. Der hört all den wichtigen Kardinälen, Bischöfen und Pfarrern zu, aber mir halt nicht. Und glauben Sie mir, wenn Sie zum Herrn kommen, haben Sie seine ungeteilte Aufmerksamkeit, weil sie ihm unendlich wichtig sind. Und dann geht es gleich weiter zur Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift, natürlich hören wir in der Lesung und in dem Evangelium. Aber da können sie gar nicht so schnell mitkommen, wie es vorgelesen wird. Auch wenn es ordentlich und langsam vorgelesen wird, so schnell können sie trotzdem nicht mitkommen. Also, schauen Sie doch, dass Sie sich die Schrifttexte vorher besorgen oder nach der Heiligen Messe anschauen. Das können Sie entweder in einem Schott, das ist so ein Buch, wo die ganzen Messtexte drinstehen, was wann an welchem Tag geschieht. Es gibt natürlich für die Smartphones, für die Handys verschiedene Apps. Eins heißt zum Beispiel einfach Stundenbuch. Da drücken Sie einfach drauf und peng ist der Text gleich da. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Vielleicht fragen Sie einfach Ihren Pfarrer. Manche Pfarrblätter, Pfarrbriefe drucken tatsächlich auch die Schrifttexte, jedenfalls die Stellenangaben, manchmal aus. Schauen Sie, die Heilige Schrift ist die am meisten unterschätzte Quelle des Wachstums für meine Seele. Die Schrift ist die am meisten unterschätzte Quelle der Nahrung für meine Seele. Nun sagen Sie vielleicht, na gut, aber Mensch, du, das habe ich die letzten Jahrzehnte nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Das ist wirklich wie so ein Buch mit 7 Siegeln. Ich weiß gar nicht, wie denn. So sind ja die Schriftstellen, die halt in der Liturgie gelesen werden, vielleicht ein guter Anfang. Vielleicht möchten Sie auch einfach das Lukas-Evangelium aufschlagen. Und wenn Sie gar nicht wissen, wo das in der Heiligen Schrift ist, schlagen Sie vorne in dem Inhaltsverzeichnis nach. Das ist nicht ehrenrührig. Dafür ist es ja da. Es muss ja nicht jeder unbedingt wissen, welches Buch nach welchem kommt. Man muss nur wissen, was dann tatsächlich da drin steht. Und dazu schaut man Gebet, also mit Gebet betend. Die Heilige Schrift schauen wir immer betend an. Und schauen Sie, wenn Sie die Heilige Schrift aufschlagen, dann kommt Ihnen der Vater, der im Himmel ist, in Liebe entgegen und er nimmt mit Ihnen das Gespräch auf. So sagt es jedenfalls das Zweite Vatikanum. Und dann stehen Sie da und sagen, Mensch, aber ich verstehe doch gar nichts von der Heiligen Schrift. Ich weiß gar nicht, ob das alles richtig mache. Da gibt es eine Stelle bei Matthäus im 13. Kapitel, die kennen Sie alle. Das ist dieses Gleichnis von dem Sämann und dem Samen. Und dann geht Jesus und streut Samen aus und die Jünger, die verstehen das überhaupt nicht. Und dann nimmt er die Jungs beiseite und sagt, hör mal, setzt euch hin, ich erkläre euch das mal. Und dann fängt er an und sagt, immer wenn ein Mensch das Wort vom Reich hört, es nicht versteht, kommt der Böse und nimmt alles weg. Und dann kommen noch so ein paar Abstufungen zwischendurch, ne, mit Dornen und sowas alles. Und am Ende sagt Jesus dann, auf guten Boden ist der Samen bei dem gesät, der das Wort hört und es auch versteht. Und der bringt dann Frucht. Und Frucht bringen, das war ja das, was Sie und ich wollten, als Bäume. Der ganze Unterschied hier ist also in der oberen Zeile, und wenn er es nicht versteht, kommt der Böse, nimmt alles weg. Und unten sagt Jesus, und wenn er es aber versteht, dann bringt es Frucht. Nun ist das nicht ein Beweis dafür, dass die Schlauen und die Akademiker und Theologen die frommeren Leute sind. Wäre ja schön. Aber es ist natürlich eindeutig nicht so. Was ist dann hier mit Verstehen gemeint? Verstehen hier ist nicht eine akademische oder intellektuelle Leistung. Verstehen ist hier einfach nur, ich lasse das Wort nicht einfach los, sondern ich beginne es zu kauen. Ich bewege es in meinem Herzen, so wie Maria die Worte in ihrem Herzen bewahrte und bewegte, nachdem die heiligen drei Könige schon wieder weg waren. Das Wort aufnehmen, nochmal anschauen, mit meiner Freundin darüber reden, nochmal anschauen, beten, hören, aber ich lasse es nicht einfach los. Und indem ich es anschaue, sehe ich, wie es immer ein Stück mehr von mir wird. Sie müssen ja nicht gleich große theologische Bücher schreiben. Es geht einfach nur darum, dass Sie in dem Wort dem Herrn erlauben, ihnen zu begegnen. Und sie werden sehen, wie das Wort, wie der Herr selber ihre Seele bewässert und nährt. Das dritte Element ist Gemeinschaft. Nicht, was wir brauchen? Gebet, Heilige Schrift, Gemeinschaft. Aber Gemeinschaft meine ich nicht Mitgliedschaft, sondern Gemeinschaft mit jemandem, mit dem ich mich also begegne, ein Gegenüber. Nicht, das haben wir in den meisten Gemeinden nicht. Schauen wir, wir wollen ja nicht, wir wollen miteinander und füreinander beten. Wir wollen nicht nebeneinander beten. Sondern in den meisten oder in zu vielen jedenfalls Gemeinden ist es ein Gebet nebeneinander, zur gleichen Zeit im selben Raum. Aber es ist wenig ein Gebet miteinander oder füreinander. Nun, was ich brauche, sind Brüder und Schwestern, die sich wirklich als Brüder und Schwestern verstehen. Was ich brauche, ist jemand, dem ich nicht jedes Mal das Alphabet bei A an erklären muss. Wo ich nicht jedes Mal auf ihn zugehen muss und sagen muss, gell, beten ist okay. Wo ich nicht jedes Mal Angst haben muss, als überfrommer verschrien zu sein, nur weil ich auch mal die Heilige Schrift aufschlage. Was ich suche, sind Brüder und Schwestern, die mit mir beten, die gerne beten, Brüder und Schwestern, die das Wort aufnehmen, das Wort lieben, mit denen ich zusammen in das Wort schauen kann. Nun müssen das nicht immer gleich 100 sein. Vielleicht ist es einer, vielleicht zwei, drei, wie auch immer. Aber alleine will ich nicht bleiben. Ich will kein einzelner Kaktus in der Wüste bleiben. Auch nicht ein Baum, der alleine steht, irgendwo am Wasser gepackt. Diese Gemeinschaft, auch wenn sie so klein ist, brauche ich, um konkret Gemeinde leben zu können. Sie kennen so viele Worte, wo in der Heiligen Schrift etwas übereinander steht. Vergebt einander, liebt einander, ertragt einander und so viele andere Worte. Eben gerade vor ein paar Minuten haben wir aus dem Johannesevangelium gehört, da sagt Jesus, dies trage ich euch auf, liebt einander. Das kann ich aber nur mit konkreten Personen. Und alle anderen Einanders sind in unseren Gemeinden oft nur schwer möglich. Ich brauche aber den anderen, um wachsen zu können. Ich brauche den anderen, damit das Wort, damit Jesu Gegenwart wachsen kann, mein Leben immer mehr durchströmen kann. Ich kann es nicht einfach alleine hinbringen. Nun werden viele von Ihnen sagen, ja, aber bei mir in der Gemeinde, ich kenne gar keinen, also wie soll ich das denn machen? Und dann ist natürlich die Antwort, reden Sie mit Ihrem Herrn darüber. Sagen Sie ihm Ihre Not. Herr, ich brauche Brüder und Schwestern. Herr, ich möchte gerne mit jemandem mich austauschen. Herr, mit jemandem über den Glauben so reden, als wäre es das Normalste von der Welt. Und glauben Sie mir, der Herr wird sich bewegen. Er wird schauen, dass Sie Gemeinschaft finden können, wenn es auch nur klein ist, damit Sie nicht alleine unterwegs sein müssen und dann ein überlebensfähiger Kaktus sind, der am Ende des Lebens allerdings dann auch, weil es eben kaum Wasser und kaum Nahrung gibt, tatsächlich eine Reihe von Stacheln entwickelt hat. Denn diese Nahrung, dieses Wasser, das brauchen wir auch, damit wir nicht allzu viele Stacheln entwickeln, und damit Gemeinschaft überhaupt noch möglich ist, damit sich Leute an uns nicht nur stoßen.
Herr Papenkort, wie ein Kaktus in der Wüste, wenn Gemeinde zum Überlebenstraining wird. Ganz herzlichen Dank für Ihre Gedanken.
Gerne.
Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Frage an Sie. Wie geht's denn Ihnen in Ihrer Gemeinde? Sind Sie eher ein Baum oder sind Sie ein stachliger Kaktus? Oder auf welchem Stand der Gottesbeziehung fühlen Sie sich? Sind Sie da noch in den Kinderschuhen oder wollen Sie wachsen und wissen nur nicht wie? Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit Kakteen und mit Bäumen, mit überströmendem Wasser oder ja einer heißen, trockenen Wüste. Sie sind eingeladen anzurufen 089 517 008 008. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen möchten, dann rufen Sie an 0049 89 517 008 008. Die Lebenshilfe heute mit dem Thema wie ein Kaktus in der Wüste, wenn Gemeinde zum Überlebenstraining wird. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe wie ein Kaktus in der Wüste, wenn Gemeinde zum Überlebenstraining wird. Und ich habe jetzt die erste Überlebenskünstlerin in der Leitung, Frau Schwer aus dem Donaukreis. Ich grüße Sie.
Ja, Schwer, Schmiechen. Ich wollte dem Herrn Papenkorn sagen, dass der Vortrag war ausgezeichnet. Und ich muss sagen, ich gehöre zu denen, die schon über 70 sind und wirklich bis jetzt gebraucht haben, tatsächlich so zu Gott zu kommen oder den Herrgott so zu erleben, wie er tatsächlich ist. Er ist für mich wirklich also wunderbar, weil auch jetzt schon gerade mit der Barmherzigkeit Gottes und lauter solche Dinge, die habe ich eigentlich erst kennengelernt durch Radio Horeb. Und das ist mir ein ganz wichtiger Sender.
Frau Schwer, danke für das schöne Zeugnis und auch für den Werbeblock für Radio Horeb. Aber was war das so, was Ihnen da geholfen hat? Was hat Sie vom Kaktus zum Baum gemacht?
Dass ich mich öffnen konnte. Ich bin heute jetzt soweit, auch der Vortrag jetzt heute vom Herrn Papenkorn, der hat mich beansprucht. Ich sehe ganz selten diese Vorträge, die Lebenshilfe, aber ich habe einfach, das war für mich jetzt unwahrscheinlich, was ich da heute mitnehmen konnte. Und ich denke schon, dass ich ein Baum sein will.
Wunderbar. Herzlichen Dank, Frau Schwer. Jetzt begrüße ich aus Heidelberg die Frau Schieb. Hallo, grüß Sie.
Hallo, guten Morgen, Herr Papenkort. Ich habe erst am Schluss eingeschaltet. Bei mir ist es so ein Problem. Ich hab an für sich, so wie ich das denke, ein gutes Verhältnis zu Gott. Ich gehöre der schönen Stadtbewegung an im Krankenbund. Aber was die Schriftlesung betrifft, wir leben ja allein und ich habe wenig Freunde und Bekannte. Und ich mache auch Kommunionhelferin, Lektorin, ist alles gut. Aber eine Schriftlesung zu zweit, das habe ich nicht. Ich wünsche mir das wohl, aber ich kann ja nicht einfach auf Leute zugehen und sagen, komm zu mir, wir machen heute Schriftlesung. Die haben dann keine Zeit, die wollen dann nicht. Ich will wohl, ich habe den Schutz. Da kann ich mir vorher, wenn die Messe beginnt, sonntags, durch meine Lektorendienst habe ich den Sonntagsjob, den Werktagsjob habe ich auch. Aber es gibt Evangelien, die verstehe ich. Es gibt aber auch Evangelien, die verstehe ich einfach nicht. Da kann ich bete auch zum Heiligen Geist, aber ich verstehe sie trotzdem nicht.
Frau Schieb, dann spielen wir jetzt einfach mal den Ball in das Feld vom Herrn Papenkort, was der dazu sagt. Herr Papenkort.
Frau Schieb, das geht ganz vielen so wie Ihnen. Schauen Sie, deswegen habe ich versucht, das gerade ein bisschen deutlich zu machen. Natürlich können Sie jetzt nicht einfach irgendwie wild auf Leute zurennen und sagen, Mensch, hier, hör mal, du jetzt. Aber gehen Sie damit wirklich zum Herrn. Sagen Sie ihm, lieber Herr, ich möchte Gemeinschaft. Ich möchte mit jemandem darüber mich austauschen können, darüber reden können. Ich möchte mit jemandem beten können, zusammen beten können. Das mit dem Verstehen von der Heiligen Schrift, Das ist natürlich wunderbar, dass Sie als Lektorin dann den Schott haben und die Schriftstellen nachschauen können. Ich würde Ihnen raten, die Schriftstellen in Ihrer Heiligen Schrift nachzuschlagen, weil Sie da den Zusammenhang sehen. Und manchmal hilft der Zusammenhang wirklich ein Stückchen weiter. Versuchen Sie bitte auch nicht, wenn Sie das Evangelium sehen, vom weiß ich welchem Sonntag, das im Sturm einzunehmen, so als könnte man das Wort Gottes erobern, wenn man nur genügend weiß und eine genügend lange Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Nein, das Wort Gottes, es kommt zu Ihnen, aber Schritt für Schritt. Jedes Mal, wenn Sie das Wort aufschlagen und ein offenes Herz dabei haben, kommt der Herr Ihnen im Wort entgegen. Nicht immer so, dass Sie das anderen erklären können. Auch nicht immer so, dass Sie das wirklich genau so wahrnehmen. Aber wenn Sie mit einem offenen Herzen betend regelmäßig in der Heiligen Schrift unterwegs sind, werden Sie sehen, wie dieses Wort in Ihrem Herzen immer wirksamer, immer größer, immer sichtbarer wird. Und Sie werden auch sehen, wie Sie immer mehr ein Stück von dem sehen, was das Wort tatsächlich sein möchte, sein kann, in Ihrem Herzen ist. Es lässt sich nicht im Sturm, ich kann die Heilige Schrift nicht lernen wie eine Mathegleichung in einem Mathebuch. Die Heilige Schrift ist etwas Lebendiges. Im Grunde ist die Heilige Schrift das Wort, das Fleisch geworden ist. Es ist im Grunde Jesus selber. Und er begegnet mir in der Heiligen Schrift. Aber das ist wie ein Eintauchen. Das kann ich nicht einfach umfassen. Das Wort Gottes ist unendlich viel größer als ich. Und darin nimmt eigentlich das Wort Gottes mich in sich auf. Viel mehr, als dass ich es in mich aufnehmen würde. Es ist wirklich eine Beziehung. Und eine Beziehung, das wissen wir, Frau Schieb, die wächst. Die ist nicht einfach da. Und ich kann sie nicht einfach bestimmen, handhaben. Aber sie wächst wirklich. Ich würde Sie herzlich ermutigen, von Herzen zu beten, dem Herrn genau diese Frage, diese Sorge, diese Sehnsucht, die Sie gerade ausgedrückt haben, dem Herrn zu sagen: Herr, schau mal, da bin ich unterwegs. Herr, kannst du mit mir ein Stück gehen? Kannst du mit mir ein Stück weitergehen? Und dann in der Heiligen Schrift gehen Sie mit den Worten um zunächst, die Sie verstehen oder meinen zu verstehen. Die Worte, in die Sie eintauchen können. Und dann werden Sie sehen, wie das Kreise zieht und wie dann immer mehr Worte zu denen gehören, die Ihnen etwas sagen, die Sie bewegen.
Frau Schieb, ich danke Ihnen für den Beitrag. Das denke ich, da haben Sie einigen Hörern aus dem Herzen gesprochen, auch mir selber. Ganz herzlichen Dank. Ein Gruß nach Heidelberg, Frau Schieb. Jetzt begrüße ich aus Karst bei Neuss eine Hörerin. Hallo, grüß Sie Gott.
Ja, ich möchte mich eben dazu äußern noch. Ich bin also mit 40 in einen Katechetenkursus gegangen. Nicht, weil ich Katechetin werden wollte, sondern weil ich mal zusammenhängend etwas von der Religion erfahren wollte. Bis dahin habe ich also vor dem Konzil und so, und das Konzil hat mich irgendwie aus dem Tritt gebracht, und ich habe dann diesen Kursus gemacht, auch mit Abschluss, habe aber nie, auch wenn ich irgendwas in der Pfarre gemacht habe, mich auf diesen Kursus da berufen. Aber ich finde trotzdem, ich bin jetzt schon Mitte 80 und ich vermisse eigentlich, dass die alten Leute, ich kann also nicht mehr aus dem Haus und komme auch nicht mehr fort, aber dass man also nur alle 2-3 Monate die Kommunion empfangen kann, obwohl ich also jeden Tag im Sender Horeb auch die Heilige Messe mitfeiere und es eigentlich mein Morgen strukturiert. Aber ich weiß nicht, ist das normal, dass es also im Alter eigentlich ja immer weniger wird? Das war jetzt meine Frage, dass also ich, als mein Mann krank war, durfte ich ihm die Kommunion mitbringen und er hat also jede Woche kommunizieren dürfen. Und ich habe also jetzt wirklich immer die Frage, ist das so normal für uns alte Leute, dass das so wenig geworden ist?
Herr Papenkort, Vielleicht lässt sich das auch nochmal ummünzen, auch in die Frage, gibt es denn Gottesdienste, wo ich keine Nahrung kriege? Also jetzt die Hörerin sagte zum Beispiel, sie kann ja am Gottesdienst ja auch jetzt nur aufgrund persönlicher Umstände im Radio folgen, beziehungsweise aufgrund Umstände Kirchenstruktur kann sie eben auch nicht so oft die Kommunion empfangen, weil es vielleicht nicht so viele Gottesdienste gibt. Gibt es denn Gottesdienste, wo ich ohne Nahrung zurückbleibe, auch wenn ich sie jetzt zum Beispiel nur höre?
Also eigentlich gibt es das natürlich nicht, weil das Sakrament ist da, das ist das Sakrament. Aber auf der anderen Seite gehe ich natürlich mal als Mensch auf dieses Sakrament zu, als Individuum, eben als Subjekt, ich habe auch eine subjektive Wahrnehmung von diesem Sakrament. Und darum macht es natürlich einen Unterschied, wie die Gemeinde aufgestellt ist und was mir halt nahegebracht wurde, was mir erklärt wurde, wie viel Katechese, was hier stattgefunden hat. Das ist ein das Geschehen als Ganzes. Wenn jetzt die liebe Hörerin nicht zu Hause ist und halt nicht mehr zum Gottesdienst gehen kann, dann müsste man sich ja eigentlich vorstellen, dass in einer Gemeinde, in einer funktionierenden Gemeinde, wir doch unsere Senioren nicht so alleine lassen. Es kann nicht sein, dass nur zwei, dreimal oder alle zwei, drei Monate oder wie auch immer passiert. Wir haben unsere Gemeinden so verinstitutionalisiert, dass nicht alles irgendwie nur nach bestimmten Zuständigkeiten geht. Das kann so nicht sein. Ist das normal? Nein, das ist nicht normal. Es ist wohl üblich. Also es kommt wohl viel zu häufig vor. Aber es kann nicht sein, dass wir in unseren Gemeinden unsere Sorge für die Senioren darauf beschränken, ihnen eine Adventsfeier zu gestalten mit einem Lied vom Kindergarten und sie im Frühjahr auf irgendeine Besichtigungstour mit einem Dampfer oder in ein Kloster mitnehmen. Das machen wir bitte gerne auch, alles auch wunderbar. Aber es muss doch viel mehr da sein. Schauen Sie, wir machen so einen Aufstand in so vielen Gemeinden um die Jugendlichen, die gar nicht da sind. Und überlegen uns, wie wir sie erreichen könnten. Und wie denn wieder und dies und jenes. Aber die Senioren, die kommen im Pastoralplan einfach nicht vor. So als säßen sie da und brauchten weder Nahrung noch Wasser. So als säßen die da und bräuchten einfach nichts mehr, nur weil sie einfach alt sind. Dann kommt das einem so vor, als wäre die einzig sinnvolle Beschäftigung der Pastoralverantwortlichen, sich um Kinder und Jugendliche zu kümmern. Warum kümmern wir uns so wenig um Senioren, nicht nur, dass wir sie mit der Kommunion versorgen, also dass wir halt ihnen wenigstens die Krankenkommunion bringen und bitte auch nicht nur in einem 10-Minuten-Schnellakt, sondern bitte ein bisschen mit Zeit. Aber nicht nur das, sondern dass wir ihnen auch noch Nahrung geben in Form von ich sag jetzt mal das böse Wort Katechese, ich meine es nicht den Unterricht, also so wie man sich das so böse vorstellt, sondern Weitergabe lebendigen Glaubens, unaufhörlich. Ich komme doch nicht irgendwann an einen Punkt in meinem Leben mit 40 oder 50, wo alles fertig, abgeschlossen und zu Ende ist. Das Leben lebt und der Baum, auch wenn er 80 ist, er will immer noch wachsen und er kann immer noch Frucht tragen, aber irgendwie sind die Gemeinden so aufgestellt, dass sie diese Frucht überhaupt nicht brauchen. Sie merken vielleicht, dass mir es ein bisschen aufregt und das tut es sehr.
Ich danke sehr unserer Hörerin aus Karst bei Neuss, dass sie dieses Thema angesprochen hat und danke für die offenen Worte, Herr Papenkort.
Gerne.
Jetzt begrüße ich die Frau Väth aus Markt Heidenfeld. Hallo, grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Ich wollte nur ein kurzes Zeugnis abgeben. Und zwar waren mein Mann und ich am Wochenende bei einer überkonfessionellen Evangelisationsveranstaltung und haben da mitgearbeitet. Und da kamen eben ganz viele ins Gespräch und es waren ganz viele Freikirchler da. Und dann kam immer die Frage, aus welcher Gemeinde kommt ihr? Und wir haben immer gesagt, wir sind aus der katholischen Kirche. Und dann immer so erstauntes Schauen und Fragen. Und bei ganz vielen, die hatten alle einen katholischen Hintergrund und sind aus irgendwelchen Gründen, weil ja die Kirche so streng ist und wie sie halt so erzogen wurden, dann ausgetreten sind und in der Freikirche das gefunden haben, was sie in der katholischen Kirche nicht gehabt haben. Und wir waren eben da und haben Zeugnis gegeben, was es auch in der katholischen Kirche gibt, bei charismatischer Erneuerung oder sonst bei Lobpreisgottesdienst. Also dass es das alles auch gibt, Heilungen und Lobpreis, alles. Und sie waren ganz erstaunt. Und es war für uns so ein Zeichen, dass wir ja überall hingeschickt werden und dass man auch in seiner Pfarrgemeinde bleibt. Und wir spüren das jetzt ganz, ganz langsam, dass wir fast täglich in den Gottesdienst gehen. Und ja, wenn wir uns jetzt ändern und so dazu stehen, dass auch jetzt vereinzelt schon Leute zukommen, ach, ihr geht immer in den Gottesdienst oder einfach einmal ansprechen. Und wenn man dann offener wird, dann verändert sich ganz langsam auch die Gemeinde. Das wollte ich jetzt nur so als kurzes Zeugnis geben.
Danke, Frau Väth. Herr Papenkort.
Das ganz wunderbar, Frau Väth.
Gell?
Genau so war das geplant. Nein, das ist sehr schön. Sie haben das eben auch gesagt, nicht, dann treffen Sie Leute, die haben was in unseren Gemeinden, also in der katholischen Kirche, vermisst und gehen darum dann in freie Kirchen, weil sie das da finden. Das sind nur bei wenigen tatsächlich irgendwelche lehrmäßigen, theologischen, dogmatischen Gründe. Die meisten suchen ganz schlicht Gemeinschaft. Gemeinschaft aber nicht, wir sitzen alle zusammen in der Kirche, sondern Gemeinschaft wie Brüder und Schwestern, wo wir uns so unterhalten, als ob Jesus tatsächlich dabei wäre, als ob Jesus wirklich was ausmachen würde, einen Unterschied machen würde. Ne? Gemeinsam beten, Mensch, mir tut was weh, da habe ich ein echtes Problem in der Familie, an der Arbeit, Mensch, kann ich mal gerade für dich beten, jetzt hier. Das sind Sachen, die geschehen bei uns in der Gemeinde nur ganz selten, also sehr selten. Aber das ist etwas, was Leute vermissen. Und deswegen gehen sie dann dahin, wo sie das finden. Und in der Regel ist die Freikirche eher so aufgestellt. Auch nicht jede Freikirche. Und die sind auch immer ein bisschen unterschiedlich. Und alles Heitel Sonnenschein ist da auch nicht. Aber diese Gemeinschaft, dieses Bruder-Schwester-Sein ist dort wesentlich ausgeprägter, wesentlich erlebbarer.
Wie ein Kaktus in der Wüste, wenn Gemeinde zum Überlebenstraining wird. Herr Papenkort, was meinen Sie, werden wir das alles überleben?
Auf jeden Fall, immer.
Diese Wüste.
Herr Müller, die Kirche lebt und die Kirche bewegt sich immer. Ob sich immer das ganze Volk Gottes bewegt, das steht auf einer ganz anderen Karte. Aber der Herr ist der Herr seiner Kirche. Seine Kirche besteht aber nicht aus Mitgliedern, sondern aus Gläubigen. Und die bewegen sich. Und der Herr ist mit seiner Kirche unterwegs. Der Herr hat sie nicht vergessen und er hat sie nicht alleine gelassen. Und jedem offenen Herzen, das sich aufmacht zu ihm, das ihm begegnen möchte, diesem offenen Herzen wird er immer begegnen. Und er wird tun, was er kann, diesem Herzen auch einen Platz zu geben, der anders aussieht als der von einem Kaktus in einer Wüste.
Herr Papenkort, ganz herzlichen Dank.
Gerne, Herr Müller.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie jetzt neugierig geworden sind und sagen, Mensch, ich möchte gerne von dem Herrn Papenkort mehr hören, Sie können sich seine Sendungen bei Radio Horeb auch bestellen, zum Beispiel über den Radio Horeb CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 967 5120. Oder wenn Sie ihn persönlich kennenlernen möchten, vielleicht zu sich in die Gemeinde einladen können oder einladen wollen, auf der Website von Herrn Papenkort, da finden Sie seine Kontaktdaten unter www.neueva.de. Also wie neu und wie die Eva, alles zusammen, neueva.de. Oder auch beim Radio Horeb Hörerservice unter der 08323 967 5110. Sie hören die Lebenshilfe wieder am Donnerstag. Leben mit Down-Syndrom mittendrin und voll dabei. Wir begrüßen Rosi Mittermeier aus Garching an der Alz als Referentin. Hier bei uns geht's gleich weiter. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.